HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Stratosphäre, Sternenstaub, kleiner Wagen, großer Wagen, Milchstraße. Dann wird es aber, glaube ich, bei den meisten von uns auch schon eng, was wir sicherlich kennen, wenn wir alle in den Himmel gucken. Ich möchte Ihnen heute in den nächsten 2 Stunden ein kleines Mädchen vorstellen, das einen großen Traum hatte. Und mittlerweile ist aus diesem kleinen Mädchen eine erwachsene Frau geworden, die mit dem Blick zu den Sternen und dieser Reise, die sie gemacht hat, ihr Leben verbindet und dafür ganz schwer gearbeitet hat, Samantha Cristoforetti. Fast 200 Tage lang waren sie im All für die ESA auf der ISS. Länger als alle Frauen vor ihnen. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sie haben im All gelebt, gearbeitet, gewirkt und sind heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Was schenkt Ihnen denn das Fliegen?
Das Fliegen ist sehr, sehr wichtig in meinem Leben gewesen. Ich habe schon als Kind davon geträumt, in den Weltraum zu fliegen. Mhm. Und dann tatsächlich bin ich nach meinem Studium als Ingenieurin zur Luftwaffe gegangen und bin Kampfpilotin geworden. Und das wäre bis heute wahrscheinlich mein Leben, also mein Hauptberuf, wäre ich nicht vor 10 Jahren dann doch Astronautin geworden.
Warum fliegen Sie so gerne?
Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen. Also ich sage immer, es ist nicht das Fliegen oder das Weltraum, das mich gewählt hat, sondern, oder ich habe die nicht gewählt, ich bin ja gewählt worden. Das heißt, es sind so Leidenschaften, die auch ein bisschen auf unerklärliche Art und Weise einfach auftauchen.
Also ich glaube, wenn man aus 8.400 Bewerbern dann ausgewählt ist und die einzige Frau ist, die es dann schafft, da muss man schon ein sehr konkretes Ziel haben. Ich frage nochmal nach, was ist das beim Fliegen? Ist das die Vorbereitung? Ist das der Moment des Abhebens? Ist das der Blick von oben? Ganz allgemein jetzt, was fasziniert Sie?
Man muss natürlich ein bisschen unterscheiden, in den Weltraum zu fliegen und als Pilotin zu fliegen, das sind sehr unterschiedliche Sachen. Aber was Sie jetzt vielleicht gemein haben, ist, dass man jetzt nicht als Touristin fliegt, sondern man muss das lernen. Das ist eine über vielen Jahren erkämpfte, angeeignete Fähigkeit, mit sehr komplexen Maschinen umzugehen. Mhm. Und was man dadurch erreicht, ist die Möglichkeit, das Raum in 3 Dimensionen zu erleben. Mhm. Also man ist jetzt nicht mehr auf die 2 Dimensionen der Erdoberfläche gebunden, sondern man kann eben in einem Kampfjet durch den Himmel fliegen, in den 3 Dimensionen, sehr schnell, mit hohen Beschleunigungen. Und als Astronautin kann man sogar in den Weltraum fliegen. Und das kommt dadurch, dass man wirklich lernt, mit diesen komplexen Maschinen und diesen komplexen operationellen Umgebungen zu arbeiten. Und das ist nicht einfach, das dauert jahrelang. Also das Ziel ist reizvoll für mich, aber auch der Weg dahin.
Und Sie sind ja viele Wege gegangen. Über die ganz einzelnen Wege werden wir heute nochmal sprechen. Sie haben es eben schon angedeutet, ein Studium 2001 der Ingenieurswissenschaften Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Triebwerke und Leichtbau in München, Toulouse und Moskau. Sie haben die Diplomarbeit über Raketenfesttreibstoffe geschrieben und sind danach in die italienische Luftwaffe dann eingetreten, haben dann Ihren Master gemacht in Luft- und Raumfahrttechnik. Also sehr, sehr viel gelernt, bevor Sie dann auch noch mal mit der Ausbildung zur Kampfpilotin begonnen haben. Also alle, die jetzt heute uns am Sonntagmorgen zuhören und denken, oh, morgen habe ich wieder Schule, ja, dann merken wir hier gerade, dieses Lernen kann einen ja auch sehr, sehr weit bringen.
Ja, tatsächlich. Es muss natürlich auch einem Spaß machen. Also ich möchte jetzt nicht Leute dazu drängen, das ganze Leben zu lernen, wenn sie das nicht mögen. Es gibt auch Sachen, die man machen kann im Leben, wo man ein bisschen weniger lernen muss. Aber das Astronautenleben ist tatsächlich ein Leben des Lernens und man muss das wirklich mögen, dass man irgendwie jeden Tag ein bisschen herausgefordert wird, etwas Neues zu lernen und um die eigenen Grenzen ein bisschen weiter hinzuschieben.
Ich glaube, damit haben Sie überhaupt gar keine Schwierigkeiten, denn, kurz Klammer auf, Sie sprechen auch noch 6 Sprachen fließend. Also von daher freue ich mich auf das Gespräch mit einem klugen Kopf heute an diesem Sonntagmorgen. Samantha Cristoforetti ist unser Gast des Tages und wir müssen gleich unbedingt über die ISS sprechen, über den langen Weg und diesen ersten Raketenflug. Da bin ich natürlich ganz neugierig. Ich freue mich, dass Sie unser Gast des Tages heute sind. Hier ist Bärbel Schäfer und Sie hören den HR3 Sonntagstalk.
10, 9, 8, 7, 6.
Wir beamen uns heute ins All in unseren 2 Stunden hier im HR3 Sonntagstalk. Und stellen Sie sich vor, 200 Tage lang entfernt von zu Hause, 400 Kilometer über der Erde. Samantha Cristoforetti hat genau diese Reise ihres Lebens gemacht und war als Astronautin für die ESA auf der ISS. Und heute sprechen wir darüber hier im HR3 Sonntagstalk. Frau Cristoforetti, wenn Sie die Augen schließen und an die ISS denken, welche Bilder kommen dann vor Ihr inneres Astronautinnenauge?
Also ich muss zunächst mal vielleicht sagen, auf der ISS brauchen wir 90 Minuten, also ungefähr anderthalb Stunden, um die Erde rumzufliegen. Das heißt ungefähr 15 bis 16 Mal am Tag. Mhm. Dadurch sieht man zum Beispiel Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Potenziell, wenn man jetzt den ganzen Tag am Fenster sitzen würde, dann wirklich 15, 16 Mal pro Tag. Und die sind wirklich von da oben wunderschön. Man muss jetzt sich keine Sorge machen, dass man die jetzt verpasst, weil irgendwie Wolken da sind. Weil
dann kommt schon wieder der Nächste.
Ja, erstens und zweitens ist man natürlich viel höher als alle Wolken. Das heißt, die bereiten dann keine Sorgen. Also die Sonnenaufgänge und Untergänge kann man immer sehr gut genießen. Und sogar wenn am Horizont also hohe Wolken sind, die sind eigentlich sehr beeindruckend, so richtig so Gewitterwolken. Polarlichter sind wunderschön, aber einfach auch die Lichter von den Städten, gerade in Gebieten der Erde wie Europa, die so dicht besiedelt sind, das leuchtet ja wunderbar.
Wenn man nach 6 Stunden Raketenflug dann die ISS betritt, wann hatten Sie denn dann das erste Mal die Gelegenheit, aus dem Fenster zu blicken? Da hat man ja vorher wahrscheinlich erstmal andere Dinge zu tun.
Also ein erstes Blick habe ich tatsächlich schon auf dem Weg zur ISS erhascht aus dem kleinen Fenster von unserer Kapsel, von unserer Sojus. Und das war, wo tatsächlich dann die Sonne zum ersten Mal aufgegangen ist. Also wir sind in der Nacht gestartet. Das ist sehr schön, vor allem für die Leute, die das von außen betrachtet. Ein Nachtstart ist eindrucksvoll. Mhm. Aber dann kommt man halt in den Weltraum nach nur 9 Minuten. Das geht sehr schnell und wir waren noch in der Nacht. Und dann irgendwann, ich war tatsächlich, Sie haben recht, sehr damit beschäftigt, die ganzen Prozeduren, dann Arbeitsabläufe auszuführen. Ich war Bauingenieurin, ich habe sehr viel Verantwortung gefühlt, ich wollte das alles richtig machen. Und dann kam doch mein amerikanischer Kollege, der auch mit mir in der Kapsel saß und da war schon einmal im All geflogen. Und dann sagte er mir, Samantha, guck doch draußen. Also nicht nur arbeiten und konzentriert in die Prozedur und in den Checklisten, sondern auch rausgucken. Und da war tatsächlich der erste Sonnenaufgang. Sonnenaufgang selbst habe ich jetzt nicht gesehen, aber zum ersten Mal habe ich das Licht gesehen, wie es sich auf der Erdoberfläche ausrollt und dann die Dunkelheiten so wegschiebt nach und nach. Und das war natürlich
passiert
wunderbar.
Das langsam, wenn Sie sagen, das Licht schiebt die Dunkelheit weg? Oder ist es so eine Handbewegung, als wenn man mit einem feuchten Tuch über den Tisch wischt? Oder geht das langsamer?
Das geht ein bisschen langsamer. Also wenn die Sonne aufgeht, bis dann die ganze Erdoberfläche, die man sieht, auch wirklich im Licht ist, dann das dauert ungefähr 10 Minuten. Also das ist tatsächlich sehr langsam. Und in dem Moment sind wir übrigens von den Leuten auf der Erde, die noch in Dunkelheit sind, am besten zu sehen, weil wir sind schon beleuchtet da oben. Also für uns ging die Sonne schon auf, aber für sie da unten noch nicht. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut beleuchtet und dann kann man uns von der Erde aus am besten sehen.
So wenn die klimatischen Bedingungen stimmen, wenn man einen freien Blick hat und keinen wolkenverhangenen Himmel. Also ich merke, Touristen in New York erkennt man daran, dass sie ja ständig nach oben gucken, wenn sie das erste Mal in der Stadt sind. Und Astronautinnen, die das erste Mal die ISS betreten, erkennt man dann daran, dass sie dann nach unten schauen und die Erde bewundern. Wir beamen uns heute zu einem Außeneinsatz. Wir beamen uns in den luftleeren Weltraum, der ja für uns Menschen tödlich ist. Denn ohne Raumanzug würden wir alle, also nicht nur die Astronauten, in weniger als einer Minute sterben. Im Weltraum herrscht kein Luftdruck. Der Wasser in flüssigem Zustand hält. Also Körperflüssigkeiten würden wahrscheinlich sofort in Sekundenschnelle kochen. Aber wenn man dann so einen Astronautenanzug anhat, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. 8.400 Bewerber wollten mit ihrer Mission auch ins Weltall. 7 wurden ausgewählt. Und mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk war unter diesen 7. Sie war die einzige Frau. Samantha Cristoforetti ist eben Astronautin geworden. Als einzige Frau ihres Auswahljahrgangs und war damit Teil des Raumfahrtprogramms der ESA. Und hat es geschafft, als erste Frau am längsten im Weltall zu sein. Astronautin klingt eben absolut nach einem Traumberuf. Frau Cristoforetti, wenn es mich jetzt in den Fingern jucken würde, ich würde sagen, das will ich auch. Ich will mich auch bewerben. Könnte auch ich Astronautin werden?
Ich weiß nicht, was Sie studiert haben. Also normalerweise müssten wir
Kunstgeschichte, Germanistik, Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Ich könnte mehr so den kreativen Teil im All.
Also ich persönlich würde mich eigentlich freuen, wenn Leute wie Sie also dann doch irgendwann anfangen in den Weltraum zu fliegen.
Welche Arbeiten gäbe es denn für mich in der ISS? Ja, gibt es überhaupt eine Tätigkeit?
Im Moment, um Gottes Willen. Also sie würden das alles natürlich lernen, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wenn die Leute dann ausgewählt werden, dass sie doch ein wissenschaftliches oder ingenieurwissenschaftliches Studium mitbringen sollen und oder Fliegerfahrung, also entweder Kampfpiloten oder Testpiloten oder beides.
Beides hatten sie im Gepäck und dann haben sie sich von sich aus beworben oder gab es eine Art Berufung?
Nein, man muss sich aktiv darum bemühen, man muss sich bewerben. Das ist ein ziemlich langwieriges Verfahren. Was die ESA damals gemacht hatte, sie hatten auch verlangt, dass man ein medizinisches Flugtauglichkeitszeugnis einreichte.
Aber als Kampfpilote braucht man das doch sowieso.
Ja, das war für mich jetzt kein Problem, aber jetzt für Leute, die nicht unbedingt Piloten waren, müssen die natürlich zeigen, dass sie auch motiviert waren, weil ich meine, man muss sich das besorgen, das kostet auch ein bisschen Geld und Aufwand. Wie Sie schon gesagt haben, es gab ungefähr 8500 Bewerbungen mit diesem Zeugnis. Und als erstes hat die ESA einfach die ganze Lebensläufe angeguckt. Das war sogar ein automatisches Verfahren am Anfang.
Und da waren schon mal 8000 weg.
Ja, fast 8000. Also 1000 Leute sind dann eingeladen worden zu einer Reihe von Tests, den ganzen Tag. Das war in Hamburg. Die waren so computerbasierte Tests. Es ging um Gedächtnis, dreidimensionales Vorstellungsvermögen, mechanisches Verständnis, Augen-Hand-Koordination und lauter solche Sachen. Und da hat man überhaupt keine Ahnung gehabt.
Es gab kein Feedback am Ende des Abends. Also nicht so, wir haben kein Foto für dich, wie Heidi Klum das dann sagt oder ein Recall. Nee. Das heißt, man fährt nach Hause, hat den ganzen Tag unter dieser Anspannung alle Tests mitgemacht, aber weiß nicht, ob man noch im Rennen ist.
Ja, und das hat tatsächlich dann 2 Monate gedauert, bis ich was gewusst habe.
Wie ist es Ihnen ergangen, Frau Cristoforetti, in diesen 2 Monaten?
Das war das Schlimmste. Also zwischen diesen ganzen Etappen, das ging dann insgesamt ein ganzes Jahr und zwischen diesen Etappen, da war immer dieses Warten, das war wirklich für mich das Schlimmste überhaupt.
Haben Sie denn nach jeder Etappe, wenn Sie eine Zusage bekommen haben, auf eine besondere Art und Weise gefeiert? Keine Ahnung, haben Sie sich nochmal Rocket Man von Elton John angehört oder Space Cowboy von der Steve Miller Band?
Nee, solche Rituale hatte ich nicht, aber es war tatsächlich befreiend. Also ich weiß noch einmal, wo ich wirklich unsicher war, weil ich wirklich dachte, es wäre vielleicht doch schief gegangen. Da weiß ich noch, ich war noch im Training als Kampfpilotin und da bin ich so richtig rausgelaufen draußen und habe richtig so mit aus voller Freude irgendwie geschrien. Und also ich bin normalerweise eigentlich sehr beherrscht, aber da war die Spannung doch sehr hoch.
Angenommen, man besteht all diese Tests. Man hat dann aber zum Beispiel Diabetes oder ist Brillenträger. Ist man dann auch raus?
Ja, also Diabetes würde ich sagen, leider auf jeden Fall. Brillenträger, da bin ich mir nicht 100% sicher. Aber ja, also so große Krankheiten natürlich darf man jetzt nicht haben. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also 45 Kandidaten und Kandidatinnen wurden zu den medizinischen Tests zugelassen. Und ich glaube, 22 haben sie die bestanden. Also so schlimm sind sie auch nicht.
Waren dann noch andere Frauen dabei? Konnten sie sich mit ihren direkten Konkurrentinnen unterhalten?
Ja, natürlich. Also es gab jetzt nicht eine getrennte Konkurrenz. Also man war ja irgendwie alle zusammen. Das heißt, wir waren alle Konkurrenten von jedem und jeder.
Ja, also ich merke jetzt, alle müssen erstens topfit sein, eher so ein Ingenieurstudium, ich halte das mal fest, gute Ausbildung haben und trotzdem sind ja alle auch sehr empathisch miteinander umgegangen. Also aus den 8400 Bewerber und Bewerberinnen pro Astronautenjahrgang wurden dann ja eine Handvoll ausgewählt, da müssen wir glaube ich gleich nochmal drüber sprechen, denn sie haben ja alle mitgefiebert, gemeinsam in WhatsApp-Gruppen, Gruppen, sind dennoch freundschaftlich miteinander umgegangen. Samantha Cristoforetti ist heute mein Gast. Fast 200 Tage war sie auf der ISS. Und die lange Reise heißt das Buch, in dem sie ihre Erlebnisse aufgeschrieben hat. 200 Tage lang waren sie entfernt von zu Hause, 400 Kilometer über der Erde. Samantha Cristoforetti hat diese Reise ihres Lebens gemacht und war als Astronautin der ESA auf der ISS. Wir haben es eben schon gesagt, Frau Cristoforetti, es gab zahlreiche Auswahlverfahren. Mehr als ein Jahr hat sich das hingezogen, dazwischen immer wieder mit Wartezeiten. Und irgendwann gab es den allerletzten Anruf, Sie sind dabei. Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern?
Ja, ich glaube, an dieses Moment werde ich mich immer erinnern. Ich habe den ganzen Tag gewartet und wirklich davon ausgegangen, also heute muss es sein, spätestens heute muss es sein, weil zwei Tage danach war schon seit einer Weile eine Pressekonferenz angekündigt, wo die ESA eben die neue Astronauten und Astronautinnen vorstellen wollte. Und wir wussten noch nichts. Das war Montag, wir wussten noch nichts. Wir waren in diesem Moment noch 10 übrig geblieben, aber wir wussten, 10 wird es nicht. Es wird entweder 6
oder... Und Sie haben sich den Mittwoch schon mal prophylaktisch freigehalten oder hatten Sie da einen Termin?
Nein.
Nach das Willen. Ich kann leider nicht, ich habe eine Zahnreinigung.
Und dann irgendwie abends, ich glaube um 8:30 oder so, dann habe ich gesagt, okay, also irgendwie wird es heute auch nicht sein. Das ist unglaublich, dass wir noch nichts wissen. Aber ich bin doch in die Dusche dann gegangen und dann kam ich raus aus der Dusche und da war ein verpasster Anruf.
Oh nein!
Aus einer unbekannten Nummer, aber aus Frankreich. Und das sind tatsächlich die Headquarters von der ESA. Und dann bin ich einfach da auf dem Bett gesessen und so ein paar Minuten, ich wusste nicht, was ich da tun soll. Und soll ich da zurückrufen? Soll ich warten, dass sie zurückrufen? Was mache ich da? Ich habe so einfach ein bisschen überlegt. Und da kam noch eine E-Mail. In der E-Mail stand tatsächlich, ja, Frau Cristoforetti, wir würden uns freuen, wenn Sie am Mittwoch zu uns nach Paris kommen.
Yes, yes, yes.
Okay, ich glaube, ich bin da frei. Und dann war so diese Riesenspannung, dann war plötzlich weg, weil der Druck war inzwischen so groß geworden und die Warterei war verfolgt.
Gut, weil es ein Traum ist. Es ist ja auch praktisch im Rucksack drin, der Kindheitstraum.
Genau.
Und wenn man so kurz vom Ziel ist und es sich dann erfüllt, kann ich mir vorstellen, dass das ein riesiges inneres Feuerwerk dann tatsächlich ist. Ja. Pressekonferenz haben Sie überstanden. Es geht dann los mit den Vorbereitungen. Nun muss man sagen, Sie sind 1,65 Meter groß. Wenn dann die Vorbereitungen laufen, Anzüge, Handschuhe, Helme eingepackt sind, waren die ja bisher die meisten eher auf Männer dann eingerichtet. Ne? Gab es das auch alles in Ihrer Größe?
Ja, tatsächlich. Es ist ein bisschen problematisch mit diesen Weltraumanzügen für Weltraumspaziergänge. Das sind jetzt nicht die Anzüge, die man in der Kapsel trägt, wenn man hoch zur ISS fliegt oder zurück. Die werden dann wirklich auf Maß gemacht für jede Person. Sondern es gibt diese sehr komplizierte, sehr teure Anzüge, mit denen man rausgehen kann und Außerbordeinsätze durchführen kann. Der Oberteil ist steif und den gibt es tatsächlich in einer kleinen Größe nicht. Das heißt, man muss dann klarkommen mit Anzügen, die doch ein bisschen größer sind, als sie jetzt sein sollten. Das macht es tatsächlich ein bisschen schwieriger.
Ein Weltraumspaziergang mit einer Oversize-Jacke.
Ja, genau.
Darf man den dann hinterher behalten, wenn das eine Maßanfertigung ist?
Ich habe die Handschuhe tatsächlich bekommen, da habe ich mich riesig gefreut, weil das habe ich nicht unbedingt erwartet. Aber den Anzug selbst, das kriegt man nicht, da gehört der russischen Raumfahrtagentur.
Wenn wir uns jetzt nochmal so einen Tagesablauf vorstellen, dann ist der bei den meisten von uns ja strukturiert durch die Arbeitszeiten oder durch Kinder, die dann zur Schule müssen, durch Eltern, die man vielleicht versorgt oder mit dem Hund, wann man rausgeht. Wie ist der Tag strukturiert auf der ISS?
Also das ist extrem strukturiert, also weil die Zeit der Besatzung da oben ist sehr wertvoll und es gibt tatsächlich so ein großes Team von Planern, eigentlich durch die ganze Welt bei den verschiedenen Weltraumagenturen, die zusammenarbeiten, um diesen Plan zusammenzustellen, wo wirklich alle 6 Besatzungsmitglieder den ganzen Tag so effektiv und effizient wie möglich dann arbeiten. Das heißt, man steht auf und da steht einfach der Plan auf einem elektronischen Terminkalender und das sieht man halt um 7:30.
Alle stehen dann auf oder arbeitet man in unterschiedlichen Schichten dann?
Nein, man arbeitet alle nach der gleichen Arbeitszeit. Also normalerweise fängt man zwischen 7 oder 7:30 an mit der sogenannten DPC, das heißt Daily Planning Conference. Das ist so eine Art, ja, als ob man jetzt im Büro am Anfang des Tages ein Meeting hätte. Das ist sowas. Aber das macht man über Funk mit den verschiedenen Kontrollzentren, die um die ganze Welt verteilt die Aktivitäten auf der ISS steuern. Das heißt, man fängt mit Houston an und dann Huntsville, das ist auch in den USA, die kümmern sich aber eh um die Wissenschaft. Dann fliegt man über die Atlantik und man redet mit Oberpfaffenhofen, aber über Funk sagen wir eigentlich Munich, das ist einfach.
Oberpfaffenhofen ist schwieriger.
Schwierig, vor allem für die Amerikaner. Und dann fliegt man direkt bis nach Japan, in Tsukuba, da gibt es ein Kontrollzentrum für die japanischen Aktivitäten an Bord und dann zurück nach Moskau und dann lässt man normalerweise die Russen sehr, sehr lange reden, weil die machen sehr viel über Funk. Und dann fängt die Arbeit an für jeden und je nachdem, was ansteht. Also wir entscheiden das nicht, das steht wirklich so im Plan und es kann zum Beispiel ein wissenschaftliches Experiment sein, das man durchführen muss.
Das heißt, jeder hat seine eigenen Aufgaben, die ihm dann zugeteilt sind.
Genau.
Vielleicht mögen Sie es auch, wenn zu Hause alles so seine Ordnung hat und jeder in der Familie, in der Wohngemeinschaft hat seine Aufgaben. Der eine schleppt die Wasserkästen, der andere putzt das Bad und der dritte bringt vielleicht die Kinder ins Bett. Ähnlich läuft es auf der Raumstation ISS ab. Das hat uns die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti ja vor den Nachrichten erzählt und sie ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Wir sprechen über ihr Leben als Astronautin. Und wenn Sie auf der ISS die morgendlichen Konferenzen mit all den Leitstellen, so wie Sie es uns ja gesagt haben, überstanden haben. Und die Leitstellen sind zum Beispiel in den USA, in Houston natürlich, in Oberpfaffenhofen, bei München, in Russland und Japan. Was ist dann genau Ihre Aufgabe, Frau Cristoforetti?
Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt die ganze Mission lang etwas zugeteilt bekommt, sondern es ist tatsächlich jeden Tag unterschiedlich. Und wir sind wirklich untereinander austauschbar, mehr oder weniger.
Das also heißt, alle können alles?
Alle können mehr oder weniger alles. Mhm. Das Einzige, wo man aufpassen muss, sind die Experimente über die Menschen selbst, also Humanphysiologie, weil da sind wirklich dann Experimente, die von vornherein für bestimmte Besatzungsmitglieder gemeint sind, für sie zugeteilt werden, weil man vor dem Flug schon diese Experimente an ihnen durchgeführt hat, damit man Baseline-Data hat, also Daten, womit man dann...
Grunddaten.
Genau, Grunddaten hat.
Können Sie mir kurz erklären für den Laien, was war Ihr Bereich? Keine Ahnung, so einen neuen Klettverschluss oder einen neuen Teflonbelag austesten oder ein neues Medikament?
Ja, also ich kann Beispiele nennen, ich kann aber jetzt nicht sagen, das wäre jetzt mein Bereich gewesen, weil wir reden von Hunderten von Experimenten. Mhm. Ja, also als Beispiel kann ich zum Beispiel nennen Gleichgewicht. Wie das Gehirn lernt, das Gleichgewicht und überhaupt die Bewegung zu steuern, weil keine Schwerkraft mehr besteht.
Ja, weil das stelle ich mir schwierig vor, denn das haben Sie auch beschrieben in Ihrem Buch, Die lange Reise, Tagebuch einer Astronautin, dass im Grunde Checklisten, alles plötzlich dann fliegt, sogar die eigenen Hände fliegen durch den Raum, als würden sie nicht mehr zu einem gehören.
Ja, das ist eigentlich das Erste, was man merkt. Wenn man jetzt in die Orbit kommt, ja, das geht sehr schnell. Das sind weniger als 9 Minuten, der Start, und dann ist man plötzlich schwerelos. Man ist aber auch sehr, sehr fest im Sitz angeschnallt. Das heißt, man fängt jetzt nicht plötzlich an zu schweben, das geht ja gar nicht. Aber die Hände, die fangen an vor einem zu schweben. Und die schweben einfach da, ein bisschen vor dem Gesicht, aber du hast sie jetzt nicht selbst gehoben, die gehen von alleine. Und da merkst du einfach, um sie am Körper zu halten, musst du eigentlich Kraft anwenden. Das ist das Gegenteil. Ja? Auf der Erde müssen wir Kraft anwenden, um sie zu heben. Mhm. Und im Weltraum ist es eh so, dass man Kraft anwenden muss, um sie an den Körper zu halten, weil sie von alleine in dieser neutralen Position dann schweben.
Aber wir haben eben erzählt, dass sie zusammen aufstehen, all die Astronauten, die in der Kapsel sind. Wie ist denn das, wenn man frühstückt in Schwerelosigkeit, kann man ja auch keinen Espresso trinken, den man vielleicht morgens braucht, um wach zu werden, ne?
Also Kaffee gibt es auf jeden Fall. Das kommt in Tüten. Also es gibt einfach so leere Tüten. Das heißt leer.
Die Kaffee sind leer. In Tüten.
Es gibt Kaffeepulver drin, also löslicher Kaffee. Und dann kann man sie dann anstecken an einen Wasserspender und mit warmem Wasser auffüllen. Und dann hat man praktisch so einen löslichen Kaffee gemacht. Und das ist in eine geschlossene Tüte und man trinkt das mit einem Schlauch aus dieser Tüte. Das ist klassisch, was man im Weltraum tut. Mhm. Aber was jetzt Espresso angeht, also ich hatte tatsächlich am Ende der Mission eine richtige Espresso-Maschine an Bord. Das war so ein bisschen ein Experiment.
Das sind die italienischen Wurzeln natürlich, genau. Klar. Warum soll man ins All fliegen ohne Espresso? Völlig absurd.
War natürlich jetzt nicht meine persönliche, aber tatsächlich aus Italien geschickt.
Aber was war das Schwierigste für Sie in der Schwerelosigkeit? Was war besonders umständlich?
Also am Anfang ist dieses Schweben jetzt nicht so einfach. Also schweben tut man sowieso, also es geht gar nicht anders. Aber dass man sich elegant und effizient fortbewegt, das geht jetzt nicht am Anfang. Also das dauert schon ein paar Wochen. Also man muss wirklich lernen, wie man sich abstoßt. Man braucht sich wirklich nur zart abstoßen, um
ohne
durch die
Kraft.
Gegend zu fliegen, ohne Kraft. Und man braucht einfach eine Weile, um das zu begreifen, wie einfach das alles geht. Man muss sich auch so abstoßen, dass man jetzt nicht gleich ins Drehen gerät. Das macht man auch am Anfang sehr oft. Man verliert Gegenstände die ganze Zeit am Anfang, weil man ist es ja gewöhnt auf der Erde, man legt irgendwas hin und da bleibt ja auch da. Aber in der Schwerelosigkeit ist es nicht so. Wenn man jetzt etwas loslässt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass er einfach da schweben bleibt, weil ein kleiner Impuls, eine kleine Geschwindigkeit wird das Subjekt immer haben und er fliegt einfach davon. Mhm. Und man muss sich daran gewöhnen. Also am Anfang lernt man alles zu befestigen, also mit Klettverschluss oder unter einem Bungee, so einem elastischen Band. Und dann mit der Zeit, wenn man wirklich erfahren ist, dann lässt man das doch schweben, aber man hat das irgendwie im Hinterkopf und man weiß, okay, nach ein paar Sekunden muss ich nochmal hingucken und vielleicht das nochmal schubsen, dass er zurückkommt oder so. Das ist dann die erfahrene Astronautin.
Ja, genau. Dazu gehören Sie natürlich, weil Sie waren ja 200 Tage im All und das ist natürlich schon ein Langstreckenrekord, würde ich mal sagen. Ist es dort eigentlich still in der Kapsel oder brummt? Nein. Piept, summt und surrt andauernd irgendwas.
Ja, nee, es ist sehr laut. Und zwar deswegen, weil es laufen ständig Pumpen und Ventilatoren. Die Luft muss ständig in eine Zirkulation gebracht werden, damit sie sich mischt, damit die gesamte Luft jede so und so viele Stunden zu den Geräten kommt, die das CO2 rausnehmen aus der Luft, von der Atmung. Und auch, dass der Sauerstoff, der von anderen Geräten dann zugeführt wird, auch wirklich durchgemischt und durch die ganze Raumstation kommt. Das ist ganz wichtig.
Also, ich habe jetzt schon erfahren, Europäer und Amerikaner halten sich eher an die strengen Regeln. Die Russen sind handwerklich begabt und nehmen vielleicht schon mal den Akkuschrauber so einfach in die Hand, flicken einfach mal was, Frau Cristoforetti. Warum fühlen sich die russischen Astronauten da irgendwie etwas freier?
Also, ich glaube, die nehmen sich vielleicht ein bisschen mehr Freiheit. Die sind auch tatsächlich sehr begabt, also traditionell. In Russland gibt es ein bisschen diese Tradition, alles ein bisschen selbst zu reparieren. Mhm. Das ist jetzt bei uns vielleicht nicht unbedingt oder nicht mehr der Fall. Sie haben auch keine Videokameras die ganze Zeit angeschaltet auf dem russischen Teil der Raumstation.
Vielleicht für die Privatsphäre. Man ist ja die ganze Zeit unter Beobachtung, oder? Gibt es
also
nee, Privatsphäre?
Nicht die ganze Zeit, aber während der Arbeitszeit, ja.
Okay.
Also nicht abends und nicht an Wochenenden und auch nicht in den Bereichen, die ein bisschen mehr zur Privatsphäre gehören, wie jetzt Schlafbereich oder Sportbereich oder Toilette, da gibt es normalerweise auch keine Kameras.
Was macht man denn, wenn man frei hat? Man kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde um Block.
Nee, kommt man jetzt nicht so weit. Ich habe sehr viele Bilder gemacht aus der Cupola. Das ist dieses kleine Modul mit ganz vielen Fenstern, wo man wirklich auch die ganze Erde sehen kann, vom Horizont bis Horizont. Also ich habe es sehr gemocht, da reinzuschweben und Bilder zu machen. Ich habe auch sehr viele Videos in meiner Freizeit gemacht, wo ich da ein bisschen erklärt habe, wie das Leben da oben ausschaut. Wir haben auch aber sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also gerade im russischen Service-Modul gibt es so eine Art Tisch, wo man tatsächlich alle um den Tisch herum schweben kann. Und das ist ein bisschen traditionell die gemütliche Ecke der Raumstation, wo man auch hingeht abends oder vor allem am Wochenende für so längere gemütliche Abendessen zusammen.
Das heißt, es gibt auch wirklich ein Wochenende. Die Auszeit ist dann auch genauso wie bei uns auf der Erde, ja?
Ist mehr oder weniger so geplant. Also am Samstag ist normalerweise Putztag oder ein halber Tag ist Putztag.
Ja, da gilt das für alle, ja?
Das gilt für alle.
Oder mussten Sie den einen oder anderen immer mal gegenseitig sich motivieren, auch den Putzlappen in die Hand zu nehmen?
Nee, das steht tatsächlich auf dem Plan und da muss doch jeder was tun. Also wir haben uns normalerweise
Also es gibt
Module
einen Putzplan
aufgeplant.
Auch im All?
Ja, und tatsächlich, das ist wirklich, ich habe eigentlich nie daran gedacht, aber Sie haben recht, das ist genau wie in der WG damals. Die hatten auch Putzplan auf der Raumstation.
Oh mein Gott, ich habe
so,
es gehasst. Der Putzplan bei uns wurde nie eingehalten, nee, wenn ich an unsere Teamküche denke in der Redaktion.
Ja gut, also Astronauten sind vielleicht auch ein bisschen disziplinierter als die durchschnittliche Studentin.
Meine nächste WG werde ich nur besetzt mit Astronauten.
Aber ja, wir haben uns die Module aufgeteilt und dann doch ein bisschen eine Rotation eingeführt, weil es gibt Module, die natürlich dreckiger sind, wo zum Beispiel gegessen wird. Da fliegt natürlich immer wieder so ein bisschen Essen hier und her und dann ist es tatsächlich ein bisschen dreckiger als jetzt ein Labormodul.
Sie alle haben ja dieses harte Auswahlverfahren hinter sich. Fühlt man sich ein bisschen auserwählt und besonders?
Also, was heißt besonders? Also ich glaube, wir haben alle das Gefühl, dass wir an einem sehr besonderen Ort sind. Mhm. Ich meine, man braucht ja nur aus dem Fenster zu gucken. Milliarden von Menschen sind alle da unten auf der Erdoberfläche und es gibt nur 6 Personen in dem Moment, die nicht auf der Erdoberfläche sind.
Das was macht man denn, wenn die Chemie mit 2 von 6 nicht stimmt?
Wir hatten das Gott sei Dank in meiner Crew in beiden, sagen wir, Besatzungen, weil halbwegs gibt es jemanden so, die Hälfte der Besatzung wird ausgetauscht. mit beiden Gruppen von Kollegen hatte ich eigentlich eine super Beziehung. Das war eine sehr, sehr lustige Gruppe. Wir haben sehr viel miteinander gelacht. Also ich finde, Humor in solchen Situationen ist sehr, sehr wichtig.
Sie haben viel fotografiert, Sie haben auch Videos aufgenommen. Alexander Gerst hat ja auch uns immer wieder gefüttert, von oben sozusagen. Warum ist das die so wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit, nenne ich sie jetzt mal in Anführungsstrichen?
Wir teilen alle, glaube ich, ein Bewusstsein, dass wir das jetzt nicht für uns selbst als Personen machen, sondern für die Menschheit. Also wir sind so ein bisschen Botschafter der Menschheit da oben. Das ist jetzt nicht eine persönliche Reise. Also mein Buch auf Deutsch heißt ja Die lange Reise. Das ist jetzt natürlich meine Reise da drin beschrieben. Aber deswegen wollte ich auch ein Buch schreiben, weil ich wollte die auch mitgeben. Die gehört mir nicht. Die habe ich zwar gelebt, aber ich war so ein bisschen eine Vertreterin, glaube ich, von ganz vielen Leuten, die gerne in den Weltraum fliegen würden. Und das ist so ein bisschen eine Reise der Menschheit. Das sind die ersten Schritte, die die Menschheit macht, um auch eine Weltraumzivilisation zu werden. Und deswegen, glaube ich, ist es uns allen sehr wichtig, auf verschiedene Art und Weise diese Erfahrung zu teilen.
Ein ganz schöner Gedanke zu sagen, so Astronauten als Botschafter der Erde, ein Teil der Erdbevölkerung, um uns eben auch nochmal mit ihren Bildern, mit ihren Videos, mit ihren Blogs auch zu sagen, dass wir ganz sorgsam mit unserem Planeten umgehen müssen. Denn wenn man von der ISS, von der Raumstation aus dem Fenster guckt, kann man dann eigentlich auch die ganzen Naturkatastrophen auf unserer Erde dann mit bloßem Auge sehen. Wirbelstürme oder Waldbrände, wie sie gerade am Amazonas toben?
Auf jeden Fall, ja. So große Brände, ohne Probleme würde man die sehen. Also ich bin sicher, dass sie jetzt gerade gesehen werden von den Kollegen da oben.
Mhm. Klar. Also ja. Klimapolitik ist ein Thema unter Astronauten.
Ja, ich meine, was heißt Klimapolitik? Wir machen natürlich jetzt keine Politik, aber es liegt uns schon nah, irgendwie zu versuchen, ein Bewusstsein zu vermitteln, dass wir wirklich nur eine Erde haben. Wir fliegen jetzt nicht in den Weltraum, weil wir davon ausgehen, dass wir außerhalb der Erde als Menschen leben können. Ja, vielleicht in einer sehr, sehr fernen Zukunft, aber darum geht es ja natürlich nicht. Im Moment ist wirklich die Erde unser einziges Raumschiff. Das ist wirklich von außen betrachtet so ein Gestein in diesen feindseligen Umgebungen. Also tatsächlich, ich meine, wir können nur auf der Erde überleben.
Mhm. Aber dafür gehen wir häufig ja sehr nachlässig mit ihr dann eben auch um. Ich glaube, wenn man sich dann so erhebt und diesen Blick auf dieses sensible System dann von oben tatsächlich hat, dann kommt man ja nochmal anders zurück, als wenn man die ganze Zeit unten ist.
Ja, ich hatte mehr ein Gefühl, nicht so sehr für die Zerbrechlichkeit der Erde an sich, weil ich meine, da hast du wirklich eh das Gegenteil, also das Gefühl, dass die Erde, die war sehr lange da, 4,5 Milliarden Jahre, aber das menschliche Leben ist wirklich nur ein Augenblick in der Geschichte der Erde. Und so, wie es angefangen hat, könnte es auch sehr schnell zu Ende gehen. Und die Erde würde ja weitermachen, darum geht es ja nicht. Aber es geht um uns und das Überleben der Menschheit. Die Erde als eine Umgebung, in der wir als Spezies überleben können, das ist das, was zerbrechlich ist. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, glaube ich.
In einem Interview mit der Zeit haben Sie, Frau Cristoforetti, mal gesagt, es ist eine allgemeine Stärke von Europa, dass wir verschiedene Sprachen und Kulturen mitbringen. Wir wissen um die Probleme, die damit verbunden sind und haben gelernt, manche davon zu überwinden. Manchmal wissen wir gar nicht, dass wir diese Stärke haben. Dabei ist es notwendig, unsere Erfahrung in die Welt zu tragen, weil die Menschen künftig noch mehr miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten müssen. Dieser Punkt gilt natürlich auch für diese 6 Menschen, die auf so engem Raum aus unterschiedlichen Nationen zusammenarbeiten. Warum gelingt uns manchmal im Alltag in Europa dieser Overview-Effekt, so will ich ihn mal nennen, nicht?
Ja, also es ist natürlich viel einfacher, unter 6 Leuten klarzukommen als unter verschiedenen Nationen, also das ist klar. Da oben sind wir natürlich Menschen aus verschiedenen Ländern, aber wir sind auch sehr ähnliche Personen, die einen ähnlichen Background haben und für uns ist das Gleiche wichtig, dass die Mission gut läuft und dass alles glatt und erfolgreich zu Ende gebracht wird. Ich glaube, es geht darum, also man muss sich einfach allgemein, vielleicht auf allen Ebenen, mehr auf das, was wir zusammen anstreben, konzentrieren, als an die Unterschiede oder wo wir jetzt unterschiedliche Interessen haben. Also es muss, glaube ich, einfach uns allen klarer werden, dass das, was wir gemeinsam anstreben, und wir hatten jetzt gerade von Umwelt zum Beispiel geredet, diese Sachen sind unheimlich wichtiger als alles andere, weil es um das Überleben der Menschheit geht.
Wenn Sie jetzt nochmal zurückkommen, also jeder von uns kennt das ja, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt, dann hat man immer das Gefühl, oh, ich möchte etwas ganz Bestimmtes konservieren und mit in meinen Alltag hineintragen, ja, an Entspannung oder was auch immer. Da hat ja jeder was Eigenes. Was wollten Sie mitnehmen? Was war Ihnen wichtig?
Also für mich war vielleicht wichtig, ein Gefühl der Leichtigkeit mitzubringen. Ich bin jemand, der im Leben, also bis zu meiner Mission, also wirklich dieses Ziel angestrebt habe. Und für mich war alles immer sehr, sehr ernst. Ich meine, es ging mir darum, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, da oben habe ich diese Leichtigkeit erlebt im Körper. Aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt mein Ziel erreicht hatte, ich habe auch, glaube ich, vielleicht eine gewisse Leichtigkeit im Geist erreicht. Mhm. Und die wollte ich dann auch zurückbringen auf die Erde. Und ich glaube, das hat mir auch gelungen. Und ich glaube, das hilft unheimlich auch mit den normalen Beziehungen auf der Erde unter Menschen.
Als ich meinen Kindern und Kollegen erzählt habe, wer heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk ist, habe ich Staunen erlebt, Bewunderung, aber auch ein bisschen Neid. Viele wollen ins All. Samantha Cristoforetti hat es geschafft, hat hart dafür gearbeitet und eben das erreicht, wovon viele Millionen von uns eben nur träumen. Sie ist Pilotin, Kampfpilotin, sie ist Astronautin und sie war im Weltall. Was geben Sie Ihrer Tochter mit auf ihren Lebensweg?
Gut, ich kann sagen, was ich versuche ihr mitzugeben. Das ist natürlich ein bisschen früh zu sagen, ob ich das schaffe. Sie ist noch nicht mal 3. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall sehr viel Neugier für alles. Richtig, so eine Art Weltoffenheit. Sehr viel Freiheit in ihren Möglichkeiten. Das ist das, was mir meine Eltern mitgegeben haben. Und ich hoffe, dass ich das weitergeben kann, dass sie die Freiheit hat, alles zu sein. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Und ich hoffe, sehr viel, auf der einen Seite Selbstsicherheit, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Vertrauen für die Menschen.
Wir haben zum Schluss immer so eine kleine Frage-Antwort-Spiel, kurzer Frage oder Einstieg in ein Thema, kurze Antwort von Ihnen, ja? Was hätten Sie noch gerne mitgenommen auf die ISS?
Oh, eine tragbare Dusche.
Eine tragbare Dusche, warum das denn?
Weil man da oben gar nicht duschen kann und nach einer Weile ist es doch, also träumt man schon ein bisschen davon, so richtig duschen zu können.
Also das heißt, Sie haben dann 200 Tage nicht geduscht, damit haben Sie den Rekord meines Sohnes gebrochen, der bei 10 Tagen liegt.
Ja gut, ich meine, man kann schon sauber bleiben. Es gibt so feuchte Tücher und so, mit denen man so ein Sponge-Bath.
Gehen wir nicht ins Detail, liebe Frau Cristoforetti. Sagen wir mal so, wer den Anzug öffnet, darunter, naja, egal. Wenn Sie schon immer Exotin waren in Männerberufen, Maschinenbaustudium, Pilotin bei der Armee, Astronautin, sind Sie ein Vorbild für viele junge Frauen?
Ja, also ich gehe davon aus und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Wobei natürlich, es gibt auch viele andere Berufe, die vielleicht auch traditioneller weiblicher sind, die auch sehr schön ist. Also ich möchte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass das jetzt irgendwie besser ist als was anderes.
Wenn man sagt, Leute, ich fliege ins All, wie verabschiedet man sich von Family and Friends?
Ja, ich sehe euch wieder zurück auf der Erde.
Gibt es so wie beim Segeln so einen ganz bestimmten Spruch unter Astronauten?
Ja, Godspeed ist der traditionelle Wunsch, also wenn jemand wegfliegt. Und was man sich jetzt wünscht, ist, dass man jetzt, also auf Englisch sagt man, don't screw up, don't mess up.
Ja. Gibt es noch einen Kindheitstraum, der sich nicht erfüllt hat, weil Sie brauchen ja jetzt ein neues Ziel?
Ja, ich hätte gerne so einen Außenbordeinsatz gemacht und das hat noch nicht geklappt, also vielleicht auch das nächste Mal.
Okay, man kann sich ja noch zweimal bewerben, ne? Bei Alexander Gers hat es ja auch geklappt.
Ja, nee, ich gehe ja auf jeden Fall davon aus, dass ich nochmal zur ISS fliege.
Der war ja mit in Ihrer Klasse.
Genau, ja, wir sind Kollegen und wir sitzen jetzt nebeneinander im Büro.
Wie ist der Büroalltag mit Alexander Gerst?
Ja, also oft treffen wir uns nicht, weil ich bin viel unterwegs, er ist viel unterwegs, aber hin und wieder gibt es doch Schnittstellen, wo wir beide gleichzeitig im Büro sind.
Viele Milliardäre und kommerzielle Unternehmen planen den großen Weltraumtourismus. Können Sie sich vorstellen, dafür ein Ticket zu buchen?
Nein, das würde mich nicht interessieren, glaube ich.
Warum nicht?
Die Idee, eine Touristin zu sein, reizt mir jetzt nicht so. Wenn ich in den Weltraum fliege, dann als professionelle Astronautin.
Befürworten Sie das Engagement?
Nee, auf jeden Fall. Also ich finde es schön, wenn mehrere Leute in den Weltraum fliegen möchten. Also es wäre einfach nicht was für mich.
Jetzt haben Sie schon einige Geburtstage wieder auf der Erde gefeiert, aber eben auch einen im All. Was war das Besondere an diesem Geburtstag?
Also keine Kerzen auf jeden Fall. Man darf jetzt keine Flammen haben in der Kabine.
Oh, kein Geburtstagskuchen, den Sie auspusten konnten. Gab es eine Geburtstagsgirlande? Wurden Sie mit Gesang geweckt?
Nein, aber wir haben gefeiert und es gab so richtig so ein Happy Birthday-Zeichen, das aufgehängt wurde. Und wir hatten so kleine Partyhüter aus Papier und so eine Art Kuchen in der Tüte. Und da hat dann mein Kollege so Dekorationen da drauf getan, um so eine Art Geburtstagskuchen zu simulieren.
Süß. Viele Astronauten werden ja an Silvester oder an hohen Feiertagen der jeweiligen Länder dann angerufen von Regierungschefs. Hat Sie auch jemand kontaktiert?
Also ich habe auf jeden Fall mit dem italienischen Präsidenten geredet und mit dem damaligen Ministerpräsidenten und mit der Forschungsministerin damals.
Was ist schöner auf der Erde als im All?
Die Natur auf jeden Fall. Ich meine, es ist der Blick vom All ist schön, aber die Natur direkt zu erleben mit den Geräuschen und den Gerüchen und die Möglichkeit in der Natur zu laufen, das gibt es natürlich nur auf der Erde.
Ein außergewöhnliches Leben und eine außergewöhnliche lange Reise, um einen Traum zu erfüllen, haben Sie hinter sich, liebe Frau Cristoforetti. Wer Lust hat, das nochmal alles nachzulesen, den empfehlen wir Ihr aktuelles Buch, Die lange Reise, Tagebuch einer Astronautin. Und was machen Astronautinnen am Sonntag, wenn sie jetzt gleich aus dem Studio raus können?
Oh, einfach ein bisschen mit der Familie Spaß haben.
Ja. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Sonntag.
Vielen Dank.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.